Willkommen beim Baschcast. Heute mit einem Interview mit Adina Herrmann von den Sozialheldinnen aus Berlin. Adina Herrmann hat gemeinsam mit Raoul Krauthausen das Kinderbuch Als Ella das All eroberte geschrieben. Ein Buch über Inklusion und das, was Mädchen stark macht. Wir haben die Gelegenheit ihres Besuches genutzt und mit ihr ein Interview geführt. Viel Vergnügen beim Gespräch mit Adina Herrmann.
Der Baschcast.
Aus dem Stadtteil. Für den Stadtteil.
Und darüber hinaus.
Ich habe es nicht in der Hand gehabt, aber ich habe ein bisschen was drüber gelesen, was du gerade mit dir rumträgst, dieses Buch. Eine Kindergeschichte über ein Mädchen, das einen großen Traum hat. Kannst du ein bisschen was zu dem Buch sagen?
Es geht in dem Buch um Ela, die im Rollstuhl lebt und einen Traum hat. Sie möchte gerne Astronautin werden. Und in dem Buch geht es um die Themen Freundschaft. Sie hat einen ganz tollen Freund, Ben, der sie unterstützt. Es geht auch um Feminismus tatsächlich ein bisschen, weil es geht ja auch um die Frage, ist das was für Mädchen? Es wird leider immer noch oft suggeriert, dass Wissenschaftsthemen eher was für Jungs sind, leider. Genau, und es geht aber auch einfach um die Frage, muss man sich den Regeln beugen oder kann man nicht auch die Regeln ändern? Also in dem Buch wird zum Beispiel ein ganz, ganz praktisches Beispiel aufgegriffen. Da geht es um die Größenregelung in der Raumfahrt. Tatsächlich hat Insa Thiele Eich, die auch das Vorwort geschrieben hat, sie ist Astronautin, und sie hat für uns nicht nur das Vorwort geschrieben, sondern uns auch ein Interview im Vorfeld gegeben, wo wir ganz viel spannende Fakten rund ums All gelernt haben. Unter anderem auch, dass sie selbst fast nicht Astronautin geworden wäre, weil sie ein bisschen zu klein ist. Es gab eine Größe, eine Mindestgröße, die stammte quasi aus dem Militär und die war 1,65 und sie war ganz knapp drunter und hat lange Zeit gedacht, sie könnte nicht Astronautin werden, obwohl sie sich das gewünscht hat. Und plötzlich wurde die Raumfahrt immer internationaler. Nicht nur die Russen und Amerikaner sind ins All geflogen, sondern auch Menschen vom asiatischen Kontinent. Und plötzlich konnte man die Größe runterschrauben. Die Regel wurde also geändert, weil man gemerkt hat, dass sie eigentlich Quatsch war. Sie war aus der Militärzeit entstanden und plötzlich hat man gemerkt, stopp, wir bauen ja sowieso alles in der Raumkapsel extra für diese paar Menschen, die rauffliegen. Dann können wir es auch anpassen.
Ja, interessant. Das ist ja eine lustige Koinzidenz, dass gerade, wie habe ich es gesehen? Ich glaube, bei Nano oder sowas habe ich gesehen, dass ein Astronaut mit einem nur mit einem Bein gerade für seinen Weltraumflug trainiert.
Genau, das ist tatsächlich ein Projekt der Europäischen Raumfahrtbehörde. Die ESA hat, das ist wirklich ganz neu quasi, jetzt endlich auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt in der Raumfahrt und trainiert jetzt gerade mehrere Menschen mit Behinderung, unter anderem eben diesen Mann mit Beinprothese, der wahrscheinlich der erste mit Beinprothese um alles aus Europa, genau.
Es liegt ja total auf der Hand, ne, was das für ein Buch ist im Sinne von, wenn wir über Ziel und Impact reden, springt einem das Wort Empowerment ja regelrecht an bei so einer Geschichte.
Ja, ich finde Empowerment total wichtig. Das ist auch eins der Kernziele des Buchs, aber auch unserer Arbeit generell. Also Raoul, der das Buch mit mir geschrieben hat, Raoul Krauthausen und ich, wir arbeiten ja beide bei den SozialheldInnen eben vor allem auch für Empowerment von Menschen mit Behinderung. Und das ist für uns nicht nur so eine leere Hülse, sondern es ist ganz wichtig, weil es um Selbstbestimmung geht. Es geht darum, Menschen zu befähigen, selbst zu entscheiden, was sie eigentlich wollen. Ihnen auch im Sinne jetzt des Buches, wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich, wenn ich so einen Traum habe, der für alle Menschen ziemlich unerreichbar scheint, nicht nur für Menschen mit Behinderung, dann bedeutet es auch, Menschen träumen zu lassen und ihnen auch erlauben zu können, zu scheitern. Also auch nicht dieses Überbeschützen, was häufig passiert, wenn man als Mensch mit Behinderung lebt, dann wird man häufig so ein bisschen in Watte gepackt. Und das ist oft gut gemeint. Das ist aber nicht gut gemacht, weil ich kann nur wachsen, wenn ich auch mal scheitern darf.
Da fällt mir was ein. Ich habe einen Artikel von dir gelesen. Und da habe ich mir ein Zitat rausgesucht. Da heißt es, erkenne und benenne Barrieren im Alltag des Kindes. Erlaubt euch, wütend und frustriert zu sein. Gemeinsam könnt ihr diese Barrieren aushalten, umgehen oder bewältigen lernen. Es kann sehr empowernd sein, sich mit diesen Hürden allein zu fühlen oder sich schlimmstenfalls als Last für die Familie zu fühlen. Das bezieht sich in dem Artikel darüber, wie Familien mit einem Kind mit Behinderung sozusagen das arrangieren. Ne? Wenn wir das mal wegnehmen aus diesem Familienkontext und Kinderkontext, ist das ja, was du schreibst, sehr gültig für eine gesellschaftliche Fragestellung. Ja,
ja, also genau, es geht ja darum, dass man, wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, dass man gemeinsam schauen kann, wo Barrieren sind, dass man anerkennt, dass die Lebensrealität einfach eine völlig andere ist, wenn ich mit Behinderung lebe, ich ständig Umwege machen muss, weil ich auf Barrieren stoße, ich ständig damit umgehen muss, dass Vorurteile mir entgegenschlagen. Und wenn man das einfach anerkennt, statt es wegzureden oder zu schön zu reden, dann kommen wir ja viel schneller auf eine Ebene, wo man sich auf Augenhöhe mit den Problemen auseinandersetzen kann und gemeinsam ja, die Probleme anpacken kann. Ne? Sei es in so kleinen Bereichen wie innerhalb eines Teams oder innerhalb einer Nachbarschaft, aber dann eben auch auf der großen Ebene. Und das ist, glaube ich, total wichtig, weil es immer noch zu oft passiert, dass es bagatellisiert wird, kleingeredet wird oder auch gesagt wird, ja, sei doch froh, dass es überhaupt irgendwie geht. Und also immer so, dass man so in so eine Bittstellerposition verfällt. Aber wenn man wirklich ja, auf Augenhöhe wahrgenommen werden würde und sich nicht fühlen muss wie ein Bittsteller, ja, dann kann man ja auch ganz anders und selbstbewusst mit den Problemen umgehen.
Jetzt ist ja das immer so eine Frage von, wie groß ist der Anteil derjenigen, die betroffen sind. Ne? Also dann spielt es eine Rolle oder keine Rolle in der Gesellschaft, so im Sinne von Bedingungen zu verändern zum Beispiel. Wenn es nur 3 Leute betrifft, dann merken die anderen 100 vielleicht gar nichts. Ne? Wenn sie die 3 Leute auch noch nicht mal treffen, noch viel weniger. Hier im Basch gibt es ja so eine Idee von stadtteilfokussierter, inklusiver Arbeit. Was würdest denn du sagen, wenn man den Teil um das Basch ringsrum, Barmbek Süd, mal nehmen würde? Was wäre eine Vorstellung davon, wie Inklusivität, und jetzt mal auf Menschen mit Behinderung bezogen, sich so in Stadtteilarbeit, Stadtteilstruktur wiederfinden kann?
Also ich glaube, ganz wichtig ist in dem Punkt, dass Menschen mit Behinderung nicht nur als HilfsempfängerInnen gesehen werden, sondern dass sie auch überall mitgestalten, mit anpacken können. Dass sie gefragt werden, wenn Dinge neu geplant werden, dass sie mit einbezogen werden in der Arbeit und dass sie eben auch im Stadtbild vorkommen. Viel zu häufig sehen wir Menschen mit Behinderung ganz selten, weil sie in ja, geschlossenen Einrichtungen leben, weil sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und wenn sie aber wirklich Teil des täglichen Lebens sind, wenn alle sie genauso sehen, wie sie eben in der Gesellschaft vorkommen, dann wird das Bewusstsein ja auch ein ganz anderes von allen Menschen. Ne? Sowohl von den Menschen mit Behinderung, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie teilhaben können überall, als auch von den Menschen ohne Behinderung, die plötzlich auch die Barrieren natürlich wahrnehmen, weil sie die Menschen sehen, die Barrieren betreffen. Und das finde ich ganz wichtig, dieses Miteinander, dieses Öffnen und nicht diese Parallelgesellschaften, die lange Zeit ja, normal waren.
Das ging mir so die ganze Zeit durch den Kopf, ne? Weil wie hochgradig individualisiert das dann immer wieder vonstatten gehen muss auch. Ne? Weil man kann ja gar nicht sagen, Menschen mit Behinderung, was soll denn das sein, Menschen mit Behinderung? Einer, der keine hat, ist deswegen trotzdem erstmal eine singuläre Person, genauso wie die Person mit Behinderung. Und selbst die Art der Behinderung ist ja für das Leben so prägend, dass es einen ganz individuellen Zugang braucht. Wie löst man diese Problematik auf?
Ich arbeite ja bei den SozialheldInnen auch im Bereich der Wissensvermittlung. Das heißt, wir geben ganz viele Workshops und bieten Beratungen an, wenn Menschen sich mit Barrierefreiheit und Inklusion auseinandersetzen wollen. Und da begegnen wir ganz häufig dieses, ja, was machen wir denn jetzt aber, wenn wir nicht alles über Nacht perfekt machen können? Also das meint perfekte Barrierefreiheit für alle. Und dann sage ich, ja, das macht überhaupt nichts, weil letztlich ist jeder Schritt ja eine Öffnung. Das heißt, jedes kleine bisschen, was ich in Sachen Barrierefreiheit verbessere, lässt wieder Menschen zu. Und natürlich werde ich nicht über Nacht für alle alles anbieten können. Also ne, von Gebärdensprachdolmetschung über leichte Sprache, über rollstuhlgerecht, alles perfekt. Das geht meist nicht, alles über Nacht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil man es Stück für Stück verbessern kann. Und jede Verbesserung ermöglicht wieder mehr Menschen Teilhabe. und mehr Menschen Zugang. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man eben die Menschen sieht. Das heißt, gerade in so etwas wie einem Nachbarschaftsprojekt oder einer sehr lokalen Angelegenheit, da sehe ich doch die Menschen. Ich muss halt hingucken, ich muss halt schauen, ja, wie kann ich denn jetzt Person XY den Zugang erleichtern? Und der Rest kommt von allein und dann merkt man plötzlich, ach, das, was ich für die eine Person gemacht habe, das ist auch für 3, 4, 5 andere total hilfreich. Und dann merkt man vielleicht, was man noch erweitern kann. Also einfach mal dieses ganz pragmatische Stück für Stück, das ist, glaube ich, das A und O. Denn am Ende, ja, geht es ja nur darum, dass man erkennt, dass es um Menschen geht und dass natürlich es individuelle Bedarfe gibt, aber gleichzeitig gibt es auch immer Menschen, die auch davon profitieren, die man vorher noch gar nicht gesehen hat.
Ich bin jetzt fast 50 und blicke auf so eine Zeit zurück, wo ich das Gefühl habe, dass ich gesellschaftlich, mal abgesehen davon, dass wir gerade in so einem Backlash uns befinden, politisch, und der natürlich auch gesellschaftlichen Impact haben wird, aber eigentlich hat sich was bewegt in den 50 Jahren, die ich beobachten konnte. Ja. Mal angenommen, du magst mit mir darüber nachdenken, damit man mal weiß, wo man eigentlich steht. Wenn du sagen würdest, die 100 ist die perfekte inklusive Welt, ne? Was würdest du sagen, wo sind denn wir auf dem Weg dahin?
Tja, also wenn die 100 perfekt ist, dann würde ich sagen, sind wir vielleicht grob bei 55. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Wir haben schon auch viel errungen. Ich sage jetzt bewusst errungen, weil ich auch all die Menschen, die sich in der Behindertenrechtsbewegung engagiert haben, da ehren möchte in dem Moment. Da wurde wirklich viel erkämpft schon. Aber es ist eben auch noch verdammt viel zu tun. Und ich glaube, gerade dieser politische Backlash jetzt wird uns noch eine Weile beschäftigen, weil das ja auch gesellschaftlich ganz schön was prägt, also was Menschen glauben. Also was ich jetzt zum Beispiel auch schon häufiger gehört habe, ist, ja, wir haben noch ganz andere Probleme, wir müssen uns doch jetzt nicht mehr mit Barrierefreiheit beschäftigen. So, und ja, nee, so funktioniert das nicht. Inklusion und Barrierefreiheit muss ein Thema bleiben. Und ja, man darf auch mehrere Probleme nebeneinander betrachten. Also neben wirtschaftlichen Problemen, neben Pflegenotstand, neben vielen anderen Themen ist eben Barrierefreiheit und Inklusion weiterhin auch wichtig.
Die 100 ist ja auch so ein bisschen ein Traum, ne? Weil selbst wenn man 100 erreicht hat, glaube ich, kommt danach noch was. Was würdest du sagen, was wäre denn sowas wie die geträumte 100% einer inklusiven Gesellschaft?
Also in einer perfekt inklusiven Gesellschaft würde ich mir vorstellen, dass es wirklich um Selbstbestimmung für alle geht. Dass es ganz normal ist, dass jeder ganz viele unterschiedliche Facetten hat, auch unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und eben auch Voraussetzungen mit sich bringt und dass Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit ist. Also wir haben immer im Team so ein bisschen dieses Stichwort Hygienefaktor. Das bedeutet, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann erwarte ich, dass es dort sauber ist. Sonst sagt man igittigit. Und ich wünsche mir eigentlich, dass in einer perfekt inklusiven Welt igittigit wäre, wenn einfach Barrierefreiheit und Teilhabe nicht für alle möglich ist. Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass es ein No-Go ist, wenn irgendwo Menschen Zugang verwehrt ist. Ich möchte, dass Menschen sich empören, dass irgendwo Teilhabe nicht für alle normal ist. Und genau, einfach eine Gesellschaft für alle, die alle mitdenkt, alle mitnimmt und niemanden ausgrenzt.
Da bin ich letztens bei einem Workshop erst vor 14 Tagen vor eine Wand gelaufen eigentlich, also wissenstechnisch. Da habe ich mit Leuten zusammen ein Wochenende verbracht, die Podcast gemacht haben und aus Werkstättenkontexten kamen und auch außerhalb von Werkstätten gearbeitet haben. Und da ging es denen darum, um faire Bezahlung. Mhm. Das war ihr Thema. Und mir war das überhaupt nicht klar, dass sowas wie Mindestlohn da nicht mal in der Diskussion steht, sondern dass, keine Ahnung, die irgendwie 2 Euro die Stunde für ihre Tätigkeit bekommen oder so. Und weniger. Wo ich so dachte, wie kann das denn sein? Also wie kann das auch sein, dass jemand, der recht interessiert an der Gesellschaft ist wie ich, davon überhaupt nichts weiß? Das hat mir so vor Augen geführt, wie viele Wissensbarrieren wir eigentlich auch zu überwinden haben. Jetzt macht ihr mit den Sozialhelden ja weitgehend genau das, ne? Mhm. Was sind denn die Barrieren in der Kommunikation dieser Belange und Bedarfe?
Also wenn man jetzt mal speziell guckt auf Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, dann ist tatsächlich ein großes Problem, dass sie wahnsinnig schlecht bezahlt werden. Also diese, ich glaube, durchschnittlich sind es 1,39 Euro oder sowas die Stunde. Das ist im Grunde ein Witz, also ist ja so weit entfernt vom Mindestlohn. Gleichzeitig ist eben, da sprach man schon drüber, diese Separation einfach von der Gesamtgesellschaft ja furchtbar. Also es ist eben kein inklusiver Betrieb, sondern es ist eben eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und der Auftrag der Werkstätten ist ja eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, auch die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, also in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das findet aber in der Regel nicht statt. Also rund 1% der Menschen werden irgendwann dann auch auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein. Die anderen verbleiben eigentlich im System. Das ist so nicht gedacht ursprünglich. Das führt auch dazu, dass es im Grunde eine Sackgasse ist für die meisten Menschen. Und gleichzeitig ist es so, dass Betriebe leider überhaupt keine Ahnung haben, wie das Ganze funktionieren könnte. Das heißt, wir kommen ganz häufig in Firmen und versuchen die auch zu beraten. Da hat einfach niemand eine Ahnung, was alles möglich ist, welche Fördermöglichkeiten es gibt, welche Arbeitsplatzanpassungen möglich sind, welche Assistenzdienstleistungen möglich sind. Und gleichzeitig haben die Ämter oft keine Ahnung, was sie da alles tun können, weil das einfach zu selten in Anspruch genommen wird. Genau, deshalb sind unsere Bestrebungen da auf jeden Fall, Wissen zu vermitteln, zu zeigen, dass es funktionieren kann und genau, auch die Menschen in den Werkstätten zu empowern, dass sie überhaupt aufgezeigt bekommen, was ihre Möglichkeiten sind.
Da kommt mir so ein Wort in den Kopf, was mir sehr, sehr gut gefällt und was noch gar nicht so, zumindest in meinem Sprachgebrauch, so lange da ist, nämlich das der Allies. Auch in einem, glaube ich, neuen Kontext des, wie meinen wir das gesellschaftlich, ne? Mit wer formuliert was und wie unterstützt man eigentlich oder wer fordert was ein. Auf diese Inklusion bezogen, welches Ally-Modell wäre dir am liebsten?
Also genau, das ist ja, wenn man es übersetzt, sowas wie Verbündete. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das meint nicht, so wie es in der Vergangenheit war, dass Menschen ohne Behinderung jetzt mal bestimmen, was die Menschen mit Behinderung ja brauchen, sondern ein Ally hört erstmal zu. Ja, und hört sich erstmal an, was brauchen die Menschen eigentlich. Und dann kämpft er mit ihnen an der Seite für ihre Belange. Und genau das wünschen wir uns. Wir brauchen jetzt Verbündete, auch unter den nicht behinderten Menschen oder, wie Raul manchmal sagen würde, noch nicht behinderten Menschen. Denn Behinderung kann uns ja alle früher oder später treffen. Aber genau, wir brauchen diese Verbündeten, die zuhören und die uns nicht vorschreiben, was wir zu brauchen haben, sondern die einfach unsere Rechte mit unterstützen.
Ich würde das Gespräch gerne damit beenden, was aus deiner Sicht, und es geht immer um Priorisieren, ne, das hast du auch schon gesagt, ne? Also es, nicht alles auf einmal, klar, nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück und die ganze Zeit. Ne? Mhm. So, aber es geht doch darum zu gucken, okay, wo haben wir die meiste Kraft, was geht jetzt vielleicht auch am schnellsten oder irgendwas. Was sind denn aus deiner Sicht die nächsten notwendigen Schritte, die wir, egal auf welchem Level, gehen sollten als Gesellschaft?
Also wenn man das jetzt mal aus dem Projektmanagement nimmt, dann ist es so, wir haben ja in der Gesellschaft ständig neue Themen. Nehmen wir mal das Thema Infrastruktur. Wir haben plötzlich E-Mobilität. Ja? Und wenn wir dann so ein ganz neues System einführen, eine ganz neue Infrastruktur aufbauen, warum machen wir diese Ladesäulen nicht von Anfang an barrierefrei? Ne? Also so, allein der Gedanke, dass irgendetwas neu entsteht und man sich nicht einmal fragt, ob das auch barrierefrei ist, das sollte nicht passieren. Wir sollten eigentlich alles, was wir neu einführen, was wir neu verbreiten, generell, es muss erstmal barrierefrei gemacht werden. Wenn wir das einmal verinnerlichen, dass alles, was irgendwie neu eingeführt wird, barrierefrei wird, dann tun wir ja schon wirklich was Gutes für die Zukunft, nämlich, dass wir uns nicht verschlechtern. Also, dass wir nicht immer und immer wieder Probleme erschaffen, um sie dann wieder lösen zu müssen, sondern dass wir von Anfang an Dinge barrierefrei denken. Also, das heißt, dass alles, jedes Produkt, jede Dienstleistung, die neu erdacht wird, auch auf Barrierefreiheit geprüft wird. Im Idealfall auch mit Menschen mit Behinderungen zusammen entsteht und mit ihnen konzipiert wird. So, das ist das eine. Dann haben wir aber natürlich Altlasten, das heißt Probleme, die es schon vorher gab. Und da, finde ich, ist das Wichtigste, dass wir einfach erst einmal pragmatisch natürlich gucken mit Betroffenen selbst. Ne? Was ist überhaupt das Thema? Was sind die drängendsten Probleme? Wie können wir auch langfristig diese Dinge lösen? Und da gibt es natürlich verschiedene Baustellen, einmal im digitalen Bereich. Da kann man ganz gut auch für schnelle Lösungen sorgen. Dann haben wir aber natürlich auch das Thema, ja, Barrierefreiheit zum Beispiel im Bau. Das dauert manchmal länger, bis man Umbauten konzipiert und durchgeführt hat und so weiter. Aber auch da, ja, jede Chance nutzen, um Verbesserungen zu erreichen. Ne, jede Förderung, die möglich ist, jeder Umbau sollte auch barrierefrei sein, jeder Neubau sowieso. Also einfach dafür sorgen, dass man Stück für Stück die Welt verbessert. Und ganz häufig ist es ja auch gar nicht das große Geld, das man braucht. Häufig sind es auch einfach nur gute Ideen, gute Lösungen und auch eine gewisse Flexibilität. Also wenn ich zum Beispiel schaue, Stichwort Standesamt, also theoretisch sollten Ämter ja sowieso barrierefrei sein, praktisch ist es leider nicht so. Und wenn ich dann höre, dass Standesämter Menschen mit Behinderung ablehnen und sagen, hier können sie leider nicht heiraten, ist nicht barrierefrei, nicht so. Und warum kann man da nicht einfach in einen anderen Saal gehen? Also so, man braucht manchmal auch ganz praktische Lösungen. Also dann macht es halt im Erdgeschoss, auch wenn das nicht der normale Saal dafür ist, aber dann wird es halt, da muss man auch mal flexibel sein. Also so, ich glaube, es braucht flexible Brückenlösungen bei ganz vielen Themen. Wir haben ja viele Themen, die uns bewegen. Ich glaube, im Moment ist es so, dass wir uns einfach ganz viel Engagement für Inklusion, für Diversität in der Gesellschaft wünschen. Eben, wir haben es schon angesprochen, weil die politische Lage einfach das erfordert. Wir müssen jetzt für Solidarität und für ja, selbstbestimmtes Leben für alle kämpfen, alle zusammen. Das ist mir besonders wichtig.
Dieser Podcast mit Adina Herrmann fand im Rahmen des Aktion Mensch-Projekts Träume von Inklusion statt. Wir haben uns mit ihr über das Buch oder über ihr Buch Als Ella das All eroberte unterhalten und ihre Träume und Vorstellungen von Inklusion.